Wenn du interessiert bist an einer Coaching-Ausbildung, die fundierte Coaching-Tools verbindet mit tiefgreifenden Mindfulness-Tools und diese beiden Disziplinen eben zusammenbringt, dann ist die Mindful Masters Coaching-Ausbildung wahrscheinlich das Richtige für dich. Wir starten bald mit dem 6. Ausbildungsjahrgang. Das wird der einzige dieses Jahr sein. Sicher dir jetzt gerne dein Kennenlerngespräch unter www.sarahdesai.de Mindful Masters Academy. Und jetzt machen wir weiter mit der Folge. Hey, wie schön, dass du hier heute wieder am Start bist bei den Mindful Sessions, bei deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Und heute geht's ums Leben und ums Sterben und ums Leben. Und ich habe mir einen Freund, Kollegen eingeladen, der viel mit dem Sterben, dem Tod in letzter Zeit konfrontiert war. Sehr eng konfrontiert war. Herzlich willkommen, Lars.
Hi Sarah, danke, ja, dass ich wieder mit dir reden darf und dass wir ein bisschen Zeit verbringen dürfen jetzt. Freue ich mich drauf.
Ich mich auch. Ich freue mich jedes Mal, wenn du hier bist, weil es wirklich ja einfach schöne Gespräche sind. Ich glaube, bei dem letzten Gespräch, was wir hatten, da waren wir in der Viererrunde mit Partnerin und Partner, da haben wir es schon mal kurz angeschnitten. Da hattest du mich gefragt, wie es mir geht und ich habe gesagt, ja, ach, mir geht's gut. Ich habe im Sommer meine Oma begleitet im Sterbeprozess. Die hatte quasi auf mich gewartet und ich habe sie dann nach ein paar Wochen zu Hause gepflegt. Und dann hast du gesagt, oh ja, I feel you. Ich hatte Ähnliches mit meiner Mutter. Und ist ja nochmal ein ganz anderes Verhältnis auch zur Mutter. Für mich war das eine sehr intensive Zeit. Vor allem, weil ich auch mit meiner Oma nicht so ein ganz einfaches Verhältnis früher hatte. Und sie sich dann mich ausgesucht hat, sie zu begleiten, was ich einen sehr dankbaren Prozess für mich auch empfunden habe. Wie war das für dich? Die Mutter ist ja nochmal eine ganz andere Bezugsperson.
Also ich kann wirklich sagen, dass diese Monate mit Abstand die schwerste Zeit in meinem Leben war. Einfach weil du so viel durchlebst. Also von Überlebensmodus, dass du einfach nur funktionierst, bis tiefe Traurigkeit, Wut, Hoffnungslosigkeit, das Gefühl von Verlorensein, das Gefühl von ist alles scheißegal. Also eigentlich so eine Achterbahn von allen Gefühlen, die es so gibt. Gleichzeitig aber auch hier und da das Gefühl tiefer Dankbarkeit dem Leben gegenüber. Also ja, es war eine sehr intensive Zeit. Ich habe mir so, ich glaube, noch nie so viele Gedanken über mein Leben gemacht wie in diesen Monaten. Und ich würde mich jetzt als sehr reflektiert bezeichnen und sehr nachdenklich und einen sehr bewussten Menschen bezeichnen. Aber das war nochmal so ein anderes Level, auch an Bewusstheit, weil ja, ich mir auch dann, nachdem meine Mutter gestorben ist, zum ersten Mal manche Gedanken gemacht habe, die ich mir so noch nie gemacht hatte. Und das war zum Teil schon sehr ernüchternd und auch schmerzhaft, weil ich mir eingestehen musste, dass vieles von dem, was ich glaubte, was wahr ist, in Teilen gar nicht so gestimmt hat. Auch was mein Aufwachsen angeht und die Geschichte, die man sich selbst so erzählt als Kind, um ja eben auch besser mit gewissen Situationen umzugehen. Also bei mir war es zum Beispiel so, dass ich bin ja Scheidungskind. Meine Eltern haben sich geschieden. Da war ich war ich so 9, 10. Aber getrennt haben sie sich natürlich schon viel früher. Und der Abnabelungsprozess von meiner Mutter zu uns, der ging natürlich schon viele, viele Jahre vorher los. Und ich habe immer erzählt, und das war wirklich eine Geschichte, die ich ehrlich geglaubt habe, bis vor wenigen Jahren, also bis vor 2 Jahren, habe ich immer erzählt, ja, ich bin Scheidungskind, aber das hat mir überhaupt nichts ausgemacht. Und ich habe eh nie verstanden, warum meine Eltern zusammengefunden haben. Die sind so unterschiedlich. Meine Mutter ist wirklich in allen Belangen anders als mein Vater. Dass die überhaupt mal Interesse füreinander hatten, ist mir ein Rätsel. Und deswegen, als die sich getrennt haben, das war für mich total okay. Ich habe unter der Woche bei meinem Papa gewohnt, bin da aufgewachsen, zur Schule gegangen und dann war ich jedes Wochenende bei meiner Mutter. Das war total cool als Kind. Das ist die Geschichte, die ich mir immer erzählt habe. Und ich habe das wirklich geglaubt. Bis ich dann nach dem Tod in der Trauerphase oder in den Trauerphasen, besser gesagt, gibt ja mehrere Phasen der Trauer, mich dann zum ersten Mal eigentlich auch so richtig intensiv mit dem Leben meiner Mutter auseinandergesetzt habe und mich dann auch gefragt habe, kann das denn schon zeitlich überhaupt stimmen, was ich mir da immer erzählt habe? Und ich musste gar nicht tief recherchieren, um festzustellen, das kann so gar nicht gewesen sein, weil ich war an den Wochenenden ja immer beim Fußball. Also ich habe als Kind im Verein Fußball gespielt, alle Jugendkategorien durch, also E-Jugend, F-Jugend, D-Jugend und so weiter bis B-Jugend. Und da haben wir an den Wochenenden immer unsere Spiele gehabt. Das heißt, ich kann gar nicht jedes Wochenende bei meiner Mutter gewesen sein. Später, so ab 16, als ich keinen Fußball mehr gespielt habe, sondern Basketball, hatte ich freitagsabends immer Training, samstags Training und sonntags Spiel. Das heißt, auch da konnte ich gar nicht bei meiner Mutter gewesen sein. Das heißt, diese Geschichte, die ich mir immer erzählt habe, ich war jedes Wochenende bei meiner Mutter, stimmte gar nicht. Ich war auch mal bei meiner Mutter, aber nicht so, wie ich es für mich vielleicht tief gewünscht hätte. Deswegen hat mein Gehirn sich diese Geschichte konstruiert, damit ich besser durch mein Leben komme. Und das ist mir dann da so richtig klar geworden. Und das ist natürlich eine krasse Erkenntnis, wenn du feststellst, die Story, die du dir selbst erzählt hast und an die du wirklich geglaubt hast, stimmte so gar nicht.
Das ist krass. Und das ist ja auch nicht nur die Story, die du dir erzählt hast, sondern das ist ja auch, selbst wenn es nicht ausgesprochen wird, diese Story hat ja letztendlich dann wahrscheinlich auch dafür gesorgt, dass deine Mutter mit gewissen Vorwürfen, Fragen nie konfrontiert wurde und eben eine Dynamik, ich sag mal, vielleicht nicht des Schweigens, aber des, ey, es braucht hier keine Erklärungen und wir sprechen nicht drüber und es ist alles irgendwie okay, obwohl ganz, 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 ganz viel Unausgesprochenes zwischen einem liegt. Und in deinem neuen Buch, über das wir ja auch noch sprechen, gibt es ja auch Momente auf dem Sterbebett deiner Mutter oder am Sterbebett deiner Mutter, wo du ganz bewusst sie konfrontierst und sagst, hey, erzähl doch mal von deinem Leben. Erzähl doch mal, wie es wirklich war, beziehungsweise warum du gewisse Entscheidungen wie getroffen hast. Weil was bleibt, ist die Erinnerung, die wir haben. Das ist das, was bleibt. Es bleibt nicht der Ort, es bleibt nicht dein Häuschen in den Weinbergen, an dem wir dich besuchen können und neue Erinnerungen schaffen, sondern was bleibt, ist das, was du uns mitgegeben hast. Und jetzt, wie du es gerade beschrieben hast, stellst du ja deine Erinnerung komplett in Frage und hast dir eigentlich gewünscht, dass sie kommt und sagt, hey, ja, das war gar nicht so, aber ich sag dir mal, warum und was meine Beweggründe waren. Du hast ja dann ja auch einen Brief geschrieben und ich habe noch nicht so weit lesen können, aber soweit, wie ich es verstanden habe, gab es dieses Gespräch nicht mehr.
Nee, also man kann sich ja vorstellen, dass wenn du am Sterbebett sitzt und vor allem, wenn es deine Mutter ist, dann hast du sehr viel Zeit, um zu reden, weil du hast nichts anderes zu tun. Meine Mutter liegt im Bett, hat keine Aufgaben mehr und ich sitze da und habe auch Zeit. Und meine Mutter ist so gestorben, wie sie gelebt hat. Sie hat ganz viel verdrängt. Eigentlich hat meine Mutter ihr ganzes Leben in einem Verdrängungsmechanismus oder in einem Verdrängungsmodus gelebt. Und man kann sich ja vorstellen, am Ende eines Lebens gibt es viele Dinge zu klären. Also Privates, Familiäres, aber eben auch so ganz pragmatische Fragen. Mama, wie möchtest du das hier alles geregelt wissen? Hast du alles geregelt? Gibt es irgendwas, was ich als Sohn wissen muss, was dann vielleicht auf mich zukommt, wenn du nicht mehr da bist? Hast du mir irgendwas zu sagen? Auch wenn dir das vielleicht wehtut, das zu sagen, oder weil du dich schämst oder aus welchen Gründen auch immer. Aber jetzt ist nicht mehr der Zeitpunkt, um Dinge zu verbergen, egal was es ist. Und meine Mutter hat sich einfach geweigert. Und als Sohn, das zu erleben, ist natürlich, also mit nichts zu vergleichen. Und am Anfang war da so eine tiefe Verständnislosigkeit da, weil ich so dachte, ich bin ja auch Vater, ich habe eine 3-jährige Tochter. Und ich mir denke, wenn ich jetzt auf meinem Sterbebett liegen würde, dann wäre es doch das wichtigste Anliegen von mir, dass es meiner Tochter gut geht. Dass meine Tochter mit der Situation, die ja schwer genug ist, bestmöglich umgehen kann. Dass ich mir wünsche, dass auch meine Tochter dann ein Bild von mir behält, das eben nicht nur traurig ist, sondern auch lebensbejahend, positiv, schön. Und dann sitzt du da und siehst deine Mama in die Augen, die im Sterben liegt, und siehst, dass sie einfach eine andere Entscheidung trifft. Und am Anfang konnte ich das nicht verstehen und ich war auch wütend auf sie. Ich habe gesagt, Mama, warum machst du das? Warum redest du nicht? Warum verschließt du dich? Das muss dir doch irgendwas bedeuten. Und sie hat immer nur gesagt, es ist schon alles gut. Alles ist gut. Und hat sich so weggedreht. Und das probierst du halt 5-mal, so ein Gespräch, oder 10-mal. Und irgendwann habe ich halt für mich entschieden, okay, meine Mutter will einfach nicht. Und es ist ihr Leben. Und es ist ihr gutes Recht, diese Entscheidung so zu treffen, wie sie es getan hatten, wie so, so wie sie es tut. Und ich habe ja auch mal ein Buch übers Sterben geschrieben mit dem Professor Sven Gottschling zusammen, der Chefarzt ist auf einer Palliativstation im Saarland. Und von ihm habe ich gelernt, dass die Menschen eben am Ende ihres Lebens genauso sterben wollen, wie sie gelebt haben. Und deswegen wusste ich, okay, meine Mutter hat ihr Leben lang ihre Gefühle verdrängt. Sie hat nie über irgendwas geredet. Meine Mutter war in ihrem Arbeitsmodus drin, das war ihr Leben. Das kann man wirklich sagen, meine Mutter ist voll aufgegangen in ihrem Beruf. Da hat sie alles bekommen, was sie vielleicht, ja, im, oder was die meisten Menschen eher im Privatleben suchen, nämlich Akzeptanz, Wirkkraft. Meine Mutter konnte in ihrem Beruf was bewegen. Sie war da gesehen. Sie war jemand. Sie wurde anerkannt, sie wurde respektiert. Sie hat das Leben anderer Menschen, vor allem anderer Frauen, beeinflusst. Meine Mutter hat an der Börse gearbeitet. Sie hat die europäischen Börsen im Hintergrund miteinander vernetzt, auch schon in den 80er Jahren, also in einer ganz anderen Zeit, als das Patriarchat noch viel krasser war als heute, vor allem im Wirtschaftssegment. Meine Mutter war oft die einzige Frau. Und sie hat es geschafft, wirklich sich hochzuarbeiten bis zum Vizepräsident oder Vizepräsidentin in ihrem Bereich. Und auch auf der Beerdigung waren ganz viele Frauen aus ganz Europa da, die dann zu mir gekommen sind und gesagt haben, du weißt gar nicht, was deine Mutter für uns alles gemacht hat. Ohne deine Mutter würden ganz viele Frauen auch aus meinem Leben und ich auch, wir würden heute nicht hier stehen, wir hätten nicht diesen Werdegang. Wir wollten so oft aufgeben, weil die Männer keinen Platz für uns hatten am Tisch. Und deine Mutter hat immer zu uns gesagt, erkämpft euch euren Platz am Tisch. Ihr dürft nicht aufgeben, ihr dürft den Männern nicht das Spielfeld überlassen. Macht was aus eurem Leben. Und das war wirklich das Spielfeld meiner Mutter. Meine Mutter hat am Sterbebett noch an Business-Meetings teilgenommen. Es gibt so diese eine Situation, die jetzt im Nachhinein, kann ich drüber lachen, aber in der Situation selbst war das für mich schon krass. Ich bin aus Frankfurt 3 Stunden ins Krankenhaus gefahren nach Stuttgart, bin dann angekommen und meine Mutter Kopfhörer auf, Tablet auf dem Bett, es war schon auf der Palliativstation. Und sie sagt mir, ach ja, du bist ja schon da. Ich habe noch einen Termin, der geht noch eine Stunde. Geh doch noch mal kurz runter in die Cafeteria und trinken Espresso. Ich bin hier um 16 Uhr fertig. Und ich denke mir, Mama, ist das dein Ernst? Du stirbst bald. What the fuck? Du hast nicht mehr viel Zeit. Jetzt willst du hier einen Business-Termin machen? Aber genau das war meine Mutter. Das war ihr Leben. Das war auch ihr Lebensinhalt. Wenn andere Überstunden machen mussten, war das für meine Mutter eine Belohnung. Sich mit der Familie auseinanderzusetzen, war eher Stress für sie.
Da sind ja auch von dir verschiedene Rollenbilder jetzt gefragt, ne? Also da ist der Sohn, der Mensch, sag ich jetzt mal, Lars, der sagt, hey, okay, meine Mutter möchte so sterben, wie sie gelebt hat. Und das wird jetzt bald passieren. Und natürlich gewähre ich ihr das, ja. Und da ist die Beerdigung und die Menschen kommen, Frauen kommen und sagen, hey, deine Mutter hat so viel für mich getan, so viel für uns getan und schenkt dir vielleicht ja auch nochmal eine neue Perspektive auf die Wirkkraft deiner Mutter. Gleichzeitig aber bist du eben auch der Junge, ja, der die Wirkkraft nicht zu spüren gekriegt hat. Das sind ja zwei verschiedene Rollen und ich komme da drauf, weil mein Vater, als du jetzt gesagt hast, ne, man stirbt, wie man lebt und deine Mutter war immer auf der Flucht und hat verdrängt und meine Mutter hat immer gesagt, na stimmt, mein Vater war auch wie Harrison Ford immer auf der Flucht, so wie in dem Film, weil mein Vater, als der gestorben ist, haben wir das Wochen später erst erfahren durch Zufall, weil er hatte mal wieder 10 verschiedene Pässe dabei und mein Vater hatte einen Oberschenkelhalsbruch, wurde aber eben 15 Mal steckbrieflich gesucht in Deutschland, konnte deswegen nicht ins Krankenhaus, hat sich Schmerzmittel von einer Privatärztin geben lassen, hat zu viele genommen, hatte einen Magendurchbruch. Selbst als der Notwagen kam, der Notarzt, und ihn ins Krankenhaus bringen wollte, hat er gesagt, nein, nein, es passt schon. Offensichtlich hat es nicht gepasst, weil er den Magendurchbruch hatte und ins Koma verfallen ist. Mein Vater habe ich davor Jahre, ich glaube 10 Jahre nicht gesehen. So, mein Vater war immer mal da und mal nicht da. Der war halt, das war halt sein Leben. So, wieso komme ich jetzt da drauf? Durch Zufall, jemand, mit dem er später noch Zeit verbracht hatte, hat so ein bisschen erzählt, aber auch nicht die Wahrheit über uns, aber so ein bisschen. Dieser Mann konnte sich irgendwie einen Reim drauf machen, hat dann nochmal andere Pässe gefunden und so kam dann, dass wir kontaktiert wurden. Jetzt ist es so, es kam raus, dass mein Vater die ganze Zeit eigentlich um die Ecke gewohnt hat, also 30 Kilometer entfernt. So, sich aber nie quasi gezeigt hat. Für mich, als ich das alles erfahren habe, ich war wie so ein, ja, ich weiß noch, mein Sohn war noch ganz klein, wir haben alleine gewohnt und ich war im Badezimmer und hatte ihn gerade gebadet und ich weiß, ich habe den Anruf von meinem Bruder gekriegt und ja, bin da irgendwie zu Boden gegangen. So. Und mein Bruder hat mir die Frage gestellt, möchtest du, dass wir Daddy beerdigen? Und ich sehe ja natürlich, weil für mich war das Schlimmste, wenn jetzt jemand so, wie er gelebt hat, nämlich auf der Flucht, auch alleine stirbt. So. Zudem kommt, mein Vater ist muslimisch, das heißt, wenn du anonym beerdigt wirst, wirst du verbrannt in Deutschland und das ist so eine Sünde halt. Also ja. Mein Bruder hatte mich das gefragt, weil klar war, in dem Moment, wo wir sagen, hey, hier sind wir, müssen wir sofort einen Richter finden, der das Erbe abschlagen kann. Wir werden so viele Schulden haben. Also wir, na, so, es war halt alles schon durchgetaktet, welche Schritte wir jetzt gehen müssen. Und bei der Beerdigung waren eben auch Menschen, die dann in diesem Umfeld gelebt haben, in dem mein Vater hinterher noch gelebt hat. Und die sind dann zu meinem Bruder gekommen und der hat ihm fast einen aufs Maul gehauen, weil er hat gesagt, ja, dein Vater war so toll, der war ein Märtyrer, wie er sein Leben gelebt hat und ne, sich nicht verbiegen hat lassen und der hat so viel für uns gemacht, dein Vater, ja, werd wie dein Vater, der war ein Märtyrer, so in dem Sinne halt, also jetzt nicht im Gottes, wenn ich das aus hier falsch rumkomme, nicht jetzt irgendwie in einem politischen Sinne, aber einfach, ja, und der war immer für uns da und ne, hat so für die Community und mein Bruder war so, ey, weißt du, das eigentlich, hat zu mir gesagt, ey Sarah, mein Vater war nie für mich da. Und hat uns mit so viel Schulden da zurückgelassen. Und für ihn war das nochmal anders als für mich, weil vielleicht, weil ich die Tochter bin. Ja. Aber da habe ich auch bei meinem Bruder die zwei Rollen gesehen. Ja. Wir haben eben diese Beerdigung organisiert. Wir haben das alles gemacht. Und gleichzeitig waren aber diese Aussagen von anderen Menschen auch eine schmerzhafte Erinnerung an meinen Bruder, dass er nie dieser Mensch für ihn war. Mhm. Wie waren diese Rollen für dich?
Ja, also es war, wie du gesagt hast, auf der einen Seite, es war surreal, weil dann kommen die ganzen Frauen an und sagen, wie toll meine Mutter war und wie viel sie bewirkt hat. Und das stimmt ja auch. Also so, es gibt ja nie nur eine Wahrheit. Das Problem, was wir dann machen, wir vergleichen. Und wer soll es einem verdenken? Es ist deine verdammte Mutter. Es ist dein verdammter Vater. Ja, so. Du hast als Mutter eben auch eine Rolle zu erfüllen und du hast als Mutter auch Pflichten. Du hast als Vater auch Pflichten. Sonst solltest du kein Vater werden, sonst solltest du keine Mutter werden. Und dann hörst du das und oder ich habe das gehört und dachte mir, okay, krass. Ja, interessant. Und dann frage ich mich, ja, aber ich hätte mir die gleiche Euphorie und den gleichen Einsatz auch so ein bisschen für mich gewünscht. Und das Problem dabei ist, das irgendwie verarbeitet zu kriegen, dass du ja im Prinzip jahrzehntelang gedacht hast, du bist harmonisch aufgewachsen. Das heißt, diese Gedankengänge hattest du jahrzehntelang gar nicht. Sie waren tief in dir verschlossen und auf einmal kommen die raus. Und damit erstmal klarzukommen, also so zu wissen, okay, krass, ich habe eigentlich, während meiner Mutter gelebt hat, eine Beziehung zu ihr geführt, von der ich dachte, sie sei total in Ordnung. Aber jetzt mit diesen neuen Informationen stellst du halt diese Beziehung in Frage und denkst dir, also ich kann dir sagen, was ich gedacht habe. Warum denke ich das jetzt und nicht schon vor 10 Jahren? Warum habe ich die Erkenntnis jetzt und nicht schon vor 10 Jahren? Ja, okay, vor 10 Jahren hattest du diese Informationen nicht. Vor 10 Jahren warst du nicht auf der Beerdigung deiner Mutter. Vor 10 Jahren kamen diese Menschen nicht zu dir. Vor 10 Jahren hast du vielleicht gar kein Bedürfnis gehabt, irgendwas zu lösen, weil du gar nicht wusstest, dass es etwas zu lösen gibt. Und natürlich habe ich mich selbst hinterfragt, hätte ich früher was tun können? Hätte ich das Gespräch früher versuchen zu führen, als meine Mutter noch nicht krank war? Aber es gab damals nicht einmal das Bedürfnis von mir, so ein Gespräch zu führen, weil unsere Beziehung damals für mich total in Ordnung war. An der Oberfläche. Banalitäten. Und meine Mutter war für mich immer wie so eine, ja, Heilige klingt ein bisschen übertrieben, aber ich habe nichts auf meine Mutter kommen lassen. Gar nichts. Ich war auch immer ein Mamakind. Wir haben fast jeden Tag telefoniert. Wir haben uns zwar nichts gesagt, aber wir haben jeden Tag telefoniert. Da ging es ums Wetter und da ging es ums Essen und was macht der Garten, sowas. Es war eher ein Ritual, so nach dem Motto, ja, es war ein Ritual. Ohne Tiefgang. Ja, und auf einmal gibt es dieses Ritual nicht mehr. Auf einmal ruft deine Mutter dich nicht mehr jeden Tag an. Ja, und dann machst du dir halt Gedanken. Und irgendwann weiß ich noch, und das klingt jetzt total hart, wenn ich das sage, sagt meine Frau zu mir, sag mal, ich habe mich immer gewundert, was du eigentlich an deiner Mutter so toll findest. Und das ist jetzt nicht der Konkurrenzkampf zwischen der Partnerin und der Mutter, sondern das ist eine Analyse einfach. Und ich, hä, wie meinst du das? Ja, ich habe mich immer gefragt, warum du so schwärmst von deiner Mutter. Weil das, was ich in den letzten Jahren gesehen habe, wie deine Mutter sich verhält, dir gegenüber, deiner Enkelin oder ihrer Enkelin gegenüber, da muss ich sagen, ist das eher so, ja, da ist noch viel Luft nach oben. Und ich so, echt, wie meinst du das? Und dann hat sie gesagt, ja, überleg mal, wie oft war denn deine Mutter hier bei uns zu Besuch, um ihre Enkelin zu sehen? In den 3 Jahren. Und dann habe ich mal so versucht nachzurechnen und dachte so, Scheiße. Stimmt. Kann ich an einer Hand ablesen. wie sie halt ihre Liebe gezeigt hat, war, dass sie einmal im Jahr ein Päckchen geschickt hat mit neuen Kinderklamotten. Und wenn man das jetzt hört, ich höre mir ja selber beim Reden zu, klingt das total hart. Aber meine Mutter hat das nicht gegen uns gemacht oder nicht gegen irgendwen gemacht, sondern sie war einfach so und sie konnte es nicht anders machen, weil sie selbst so aufgewachsen ist. Meine Mutter hat selbst so viel ungelöstes Trauma in sich gehabt bis zum Schluss, so viel Schmerz in sich gehabt, wo sie nie rangegangen ist, ein Leben lang, und so viel verdrängt. Und meine Mutter hat nur gearbeitet. Ich habe das immer wieder gesagt, das war ihr Ausweg. Das war der Weg für ihre Erlösung, so lange wie möglich zu arbeiten, weil solange man arbeitet, muss man sich nicht mit anderen Dingen beschäftigen. Und das zu verstehen, dass das einfach die Art war, meiner Mutter durchs Leben zu kommen. Und dass sie es nicht gegen andere gemacht hat. Das war für mich total wichtig zu verstehen, auch auf dem Weg meiner Heilung, anders auf meine Mutter zu blicken. Auch wo sie herkommt. Meine Mutter ist in einem Flüchtlingscamp geboren. Damals gab es ja Millionen Heimatvertriebene. Und meine Großeltern sind geflohen, sind an der Nordsee in Husum gelandet, in diesem Camp. Da ist meine Mutter auch auf die Welt gekommen. Die hatten nichts, bittere Armut. Meine Mutter ist aufgewachsen mit Haferflocken und Wasser. Also wenn ich heute meiner Tochter ein Porridge mache und als meine Mutter das noch gesehen hat, hat sie immer gesagt, um Gottes Willen, bleib mir weg. Weil meine Mutter halt nichts anderes hatte, also Wasser und Haferflocken. Und wann immer sie die Kölnflocken gesehen hat, im Supermarkt, hat sie gesagt, ja, ja, da kommen ganz, ganz andere Erinnerungen hoch. Und meine Mutter ist dann in Baden-Württemberg aufgewachsen und sie war immer das Flüchtlingskind. Bis zum Abitur. Also, meine Mutter hat mir mal erzählt, dass in der Abitursprüfung, wo meine Mutter schon jahrelang in Deutschland gewohnt hat, gelebt hat. Sie sah aus wie eine Deutsche, sie war eine Deutsche. Aber damals waren eben die Geflüchteten, die Geflüchteten waren die Fremden. Und der Lehrer in ihrer Abitursprüfung hat einen Witz gemacht, hat gesagt, ja, hat was auf Schwäbisch gesagt. Und dann sagt er, naja, Carla, das verstehst du ja nicht. Das ist der Vibe gewesen, in der meine Mutter aufgewachsen ist. Zuerst geflohen und dann nicht willkommen. Und sie hat mir mal erzählt von einer Situation, in der war sie in der ersten Klasse oder zumindest in der Grundschule. Alle Kinder waren eingeladen zu einem Geburtstag, alle aus der Klasse, nur meine Mutter nicht. Und dann ist meine Mutter auf ihr Fahrrad. Sie war ein kleines Mädchen, 7 Jahre alt, und ist zu dem Haus gefahren von diesem Geburtstagskind, hat geklingelt. Und dann war die Mutter dieses Kindes an der Tür und hat meine Mutter gesagt, sie findet es ungerecht, dass alle eingeladen sind, nur sie nicht. Sie will auch Torte essen. Und dann guckt diese Mutter an, diese Mutter des Jungen guckt meine Mutter an und sagt, ja, na klar, komm rein. Aber meine Mutter musste sich alles erkämpfen in ihrem Leben. So ist sie aufgewachsen. Und einer ihrer Glaubenssätze war eben, das Leben schenkt dir nichts. Du musst für dich selbst sorgen. Sei niemals abhängig von irgendwem. Wenn du in diesem Leben was erreichen willst, liegt es an dir. Liebe hat einen Preis. Das waren die Glaubenssätze meiner Mutter. So ist sie aufgewachsen und das hat sie eigentlich nie abgelehnt. Und dann lernt sie mit Anfang 20, sie war gerade in ihrem Studium, meinen Vater kennen und wird schwanger. Dann sagt mein Vater, okay, wir heiraten. Meine Mutter wollte nie Kinder haben. Sie wollte was aus ihrem Leben machen, sie wollte was reißen. Sie wollte sich verwirklichen. Sie wollte der Armut entfliehen. Und auf einmal, zack, steckte sie in einem Leben drin, was überhaupt nicht ihr Leben war. Und was machst du aber? Na klar, du weißt es ja auch nicht besser in der damaligen Zeit als junge Frau. Ja, heiratest du halt, weil es halt alle so machen und kriegst das Kind und dann kriegst du halt noch ein zweites Kind, aber nicht, weil meine Mutter das wollte, sondern weil mein Vater nicht wollte, dass mein Bruder alleine aufwächst. Dann bist du auf einmal Mitte 20, hast zwei Kinder und lebst ein Leben, das du nie wolltest. Und dann hat meine Mutter irgendwann angefangen, wahrscheinlich, ich kann es ja auch nur vermuten, weil sie nie darüber gesprochen haben, zu sagen, okay, ich muss jetzt hier einen Schlussstrich ziehen, weil sonst gehe ich hier ein. Und dann hat meine Mutter Schritt für Schritt sich entfernt von der Familie, hat dann auch in Frankfurt gearbeitet, an der Börse, kam immer seltener nach Hause. Meine Kindheitserinnerungen sind auch so, ich war viel krank als Kind, dass ich zu Hause war und im Bett lag und der Milchreis mit den heißen Kirschen hat mir die Putzfrau gebracht. Und nicht meine Mutter. Wahrscheinlich ist auch das auch nur ein Teil der Wahrheit, aber das sind eben die Bilder, an die ich mich erinnern kann. Und so traurig das alles klingt, jetzt bin ich selbst Vater eines Mädchens ungefähr in dem Alter, wie ich damals war, als ich meine Mutter so sehr gebraucht hätte. Und sie aber gesagt hat, okay, nee, ich muss mich selbst verwirklichen in diesem Leben. Jetzt sitze ich hier und kann meine Mutter verstehen. Ich würde nicht so entscheiden, wie sie es damals entschieden hat, aber ich kann ihre Gedanken nachvollziehen. Ich kann diese unsichtbare Hand kann ich fühlen, die sie so weggezerrt hat, von der Familie hin zu ihrer Erfüllung vielleicht, ihrer persönlichen, ja, diesem Entfliehen von Abhängigkeit. Und so konnte ich ihr vergeben, dass ich versucht habe, mich in ihre Situation hineinzuversetzen und zu sagen, Mama, ich kann es verstehen, dass du damals gegangen bist. Ich würde es nicht so machen, aber ich kann es verstehen. Und wenn du etwas verstehen kannst, es nachvollziehen kannst, dann kannst du es auch akzeptieren und besser damit umgehen, weil du es nicht mehr persönlich nimmst. Ja, und über all diese Gedanken, die ich halt hatte, habe ich dann irgendwann dieses Buch geschrieben, weil das für mich auch in Form von Selbsttherapie war, diese Gedanken und alles, was damit zusammenhing, mal zu ordnen, aufzuschreiben.
Ja. Ich glaube, es ist nicht nur eine Selbsttherapie. Ich glaube, es ist auch für ganz, ganz viele Menschen, die das lesen werden, therapeutic, weil unsere Geschichten zwar unterschiedlich sind, aber natürlich die Beziehung zu unseren Eltern oder hinterher dann zu unseren Kindern, ja, die prägendste überhaupt ist. Und ich glaube auch, das, was du gesagt hast, ne, die größte Gnade, so in Englisch, oder Grace auch, so, dass man jemandem geben kann, ist zu sagen, hey, du kannst dein Leben so leben, wie du das willst. Auch wenn du meine Mutter bist, auch wenn du mein Vater bist. Wenn wir das schaffen, und dann müssen wir aber eben auch in Kontext setzen, wo kommt der Mensch her? Ne? Das habe ich zum Beispiel bei meinem Dad auch gehabt. Ne? Ich weiß, der ist in der Apartheid groß geworden. Der musste nachts als politischer Flüchtling das Land verlassen von einem Tag auf den anderen. Der ist nach Deutschland gekommen. Da gab es vielleicht mal eine Pizzeria in Deutschland, aber das war dann auch schon, also in dem kleinen Ort, wo wir gelebt haben, das höchste der Gefühle, was man von anderen Kulturen her kannte. Und natürlich sehe ich auch das so als Mann, also ich will jetzt gar nicht in irgendwelche Rollenbilder, ne, abtauchen, aber so deiner, willst du eigentlich deiner Familie etwas bieten, du willst was machen und du wirst aber eigentlich von der Gesellschaft behandelt, als bist du niemand. So, das macht ja auch was mit einem. Aber klar, man hätte sich auch einfach entscheiden können, okay, ich mache die Familie an erste Stelle und ich gehe halt einfach malochen, so, ja. Oder eben, ich flüchte mich in irgendwas, weil ich in irgendwelche Konstrukte, wo ich in meinem Kopf jemand bin, weil ich immer gespiegelt bekommen habe, du bist nichts wert und dann gehe ich eben den illegalen Weg und dann bin ich nicht für meine Familie da. Also es ist halt eine Entscheidung, so, ja. Aber ich glaube auch, dass das Leben viel zu komplex ist, um einfach nur in Schwarz-Weiß-Kategorien zu denken. Aber gleichzeitig ist es eben auch trotzdem eine Entscheidung, wie du ja auch gesagt hast. Und die Frage, die ich mir bis heute stelle, also bei meinem Vater, okay, der war auch wirklich immer auf der Flucht, der war zwar eine tragische Figur irgendwie auch, weil er hatte ein sehr, sehr gutes Herz. Sein Neffe hat immer gesagt, he was very good at heart, but. Und dann kommt halt, ne, die Glaubenssätze, das, was man daraus macht. Aber jetzt sage ich mal, der Vergleich, ne, so die Karriere in Anführungszeichen, die er hingelegt hat und deine Mutter, ist ja schon unterschiedlich. Ich würde jetzt bei meinem Vater eher dazu tendieren zu sagen, okay, das war eher ein tragisches Leben. Würdest du das aber bei deiner Mutter auch so sehen? Oder würdest du hast eben gesagt, ja, diese unsichtbare Hand, die sie weggezogen hat, war das für sie eine Hand des Überlebens oder war das eine Hand der Erfüllung?
Ich glaube, dass ein Großteil des Lebens meiner Mutter, dass sie da glücklich war. Also zumindest so, wie sie es konnte. Jeder definiert ja Glück auch anders. Aber ich glaube tatsächlich, dadurch, dass sie so viel persönliche Erfüllung in ihrem Beruf gefunden hat, sie hat dort Anerkennung bekommen. Sie wurde dort gesehen, sie wurde respektiert, ihr Wort hatte Gewicht. Also, sie war hoch angesehen. Ich glaube schon, dass das für meine Mutter somit das Wichtigste war in ihrem Leben. Status war ihr wichtig. Das ist auch ganz interessant, zum Beispiel, wann immer ich Bücher veröffentlicht habe, die irgendwie erfolgreich wurden, hat sie das ganz stolz ihren Kollegen gezeigt. Und also weitergereicht und so. Aber es waren halt immer nur die Erfolge, die sie gezeigt hat. Das war das, was meine Mutter, was sie stolz gemacht hat, beziehungsweise was wo sie auch so aus ihrer Perspektive, weil sie eben für sich, Familie war ihr nicht so wichtig. Auch, also Dinge, die andere Menschen vielleicht wichtig sind, wie ein schönes Zuhause zu haben, sich zu Hause wohlzufühlen, mit den Kindern in Urlaub zu fahren, die Enkelchen zu Hause zu haben, Weihnachten zu feiern. Das war für meine Mutter alles Stress, das wollte sie nicht. Das war so, okay, mal für einen Tag, ja, aber dann auch wieder weg. Das heißt, für sie war wichtig, wenn ich einen Erfolg hatte, dann konnte sie das schön zeigen. Weil aus ihrer Sicht das Wichtigste war, worum es geht im Leben. diese berufliche Erfüllung und etwas zu leisten, etwas zu machen, etwas hinzukriegen, das war für sie so wichtig. Und das hat sie in großen Teilen geschafft, in ihrem Arbeitsleben, aber sie hat, und das kann man wirklich sagen, auf der anderen Seite alles, was Familie anging, verkackt. Also das kann man wirklich so sagen. Und ich liebe meine Mutter, aber sie hat als Mutter versagt.
Glaubst du, war ihr das bewusst und war ihr das egal?
Das kann ich so nicht sagen. Aber ich glaube, dass dadurch, dass sie eigentlich, nehmen wir mal so das letzte Jahrzehnt ihres Lebens, würde ich mal ausklammern, aber so alles, was vorher war, da war sie eigentlich happy. Und dadurch, dass ja auch mein Bruder und ich beide sehr beruflich erfolgreich waren, auch zu der damaligen Zeit, und wir auch unseren Fokus im Prinzip immer auf den Beruf mehr oder weniger hatten. Jetzt kann man sagen, okay, sowohl bei meinem Bruder als auch bei mir gibt es nicht so eine Trennung zwischen Leben und Beruf. Bei uns ist beides eins, also diese Work-Life-Balance gibt es bei uns nicht. Ich bin Autor, ich schreibe jedes Jahr ein Buch. Für mich, ich bin immer, meine Antennen sind immer aktiv. Das geht ja auch so, Sarah, 100%, dass für dich keine Trennung da ist. Für mich ist alles Leben. Familie ist Leben. Ich würde auch nicht sagen, dass ich arbeiten gehe, sondern die Form von Arbeit, die ich mache, ist ein Großteil meines Lebens. Also so, wenn du ein künstlerisches Leben führst, dann kannst du das nicht so trennen, wie jetzt der klassische Job. Du gehst um 9 Uhr irgendwo hin und um 5 Uhr nach Hause und dann hast du Feierabend. Sowas gibt's bei mir nicht. Und bei meinem Bruder in der Form auch nicht. Bei meiner Mutter gab's das auch nie. Deswegen waren das so Dinge, die uns geeint hat, die uns auch verbunden hat. Deswegen.
Ja, kurz einhaken, glaubst du? Deswegen auch könnte deine Mutter auch denken, ey, eigentlich habe ich einen super Job gemacht als Mutter. Ich war eine gute Mutter, denn in ihrem Verständnis ist ja das Beste aus ihren Kindern geworden. Also.
Das könnte ich mir durchaus vorstellen, weil sie war ja auch stolz auf uns. Und sie war ja auch stolz auf uns und das war ja einer ihrer größten Werte im Leben. Ne? Es beruflich zu was zu, also was auf die Beine zu stellen. Und deswegen glaube ich, dass sie einen Großteil ihres Lebens schon sehr zufrieden war. Und das hat sie auch mal zu ihrer Schwester gesagt, also zu meiner Tante. Also das hat sie nicht zu mir gesagt, aber zu ihr, dass sie gesagt hat, ach weißt du, der Großteil meines Lebens war eigentlich ganz in Ordnung.
Boah, der Großteil meines Lebens war ganz in Ordnung oder in Ordnung. Das habe ich auch schon mal gehört von meiner Oma. Ich weiß nicht, ob ich mich damit zufrieden geben möchte. Aber vielleicht ist es auch eine romantisierte Vorstellung, dass man so, ich will das Leben halt inhalieren so und fühlen. Der Rest ist alles so Bonus. So Liebe ist alles und na, so das Zwischenmenschliche und Familie und der Rest ist Bonus und ich will Erfahrungen machen. Und da geht's ja auch in deinem Buch drum, Coming Home. Na, worum geht's im Leben eigentlich? Und vielleicht auch zu akzeptieren, dass es für Menschen um unterschiedliche Sachen im Leben gehen darf. Und nicht jetzt so in diesem Coaching-Ding, ne, wir haben jetzt das Rad des Lebens und der eine will halt mehr Beruf und der andere mehr dies, Erholung, sondern ich meine fundamental was anderes.
Genau, absolut. Und würde ich jetzt mit meinem Wertesystem das Leben meiner Mutter beurteilen und würde meine Vergangenheit so auf den Prüfstand stellen, so wie ich es, so wie ich entschieden hätte, dann würde ich aus dem Kummer gar nicht mehr rauskommen. Weil ich mein Leben anders lebe als das Leben, das meine Mutter gelebt hat. Aber der springende Punkt ist, es war nicht mein Leben. Und darauf kommt es an zu erkennen, jeder hat das Recht auf sein eigenes Leben. Und meine Mutter hatte auch ein gutes Recht, über nichts reden zu wollen. Das war ihre Entscheidung und das kann mir gefallen oder auch nicht. Aber ich kann dann entscheiden, was mache ich jetzt mit dieser Information? Und es gab mal so einen Moment, da habe ich so meine Mutter auch angeguckt und habe mich gefragt, ist das Leben meiner Mutter für mich ein Vorbild oder eine Warnung? Und dann war für mich ganz klar, das Leben meiner Mutter ist für mich eine Warnung. So möchte ich mein Leben nicht leben. Und ich möchte auch, dass diese generationsübergreifende Schmerzübertragung von meiner Großmutter auf meine Mutter, von meiner Mutter dann zu mir, jetzt hier beendet ist. Ich möchte diesen ganzen Ballast, dieser ganze unausgesprochene Ballast, der immer so weitergegeben wird, das möchte ich nicht an meine Tochter weitergeben. Das endet jetzt hier, ist vorbei. Und wenn meine Mutter den Scheiß aus ihrem Leben nicht geregelt bekommen hat und sich auch nicht darum kümmern wollte, als sie noch die Chance hatte, darf sie diesen Scheiß gerne bei sich behalten. Und auch das ist eine bewusste Entscheidung gewesen. Stopp hier. Das endet jetzt hier. Auch wenn ich mir als Sohn etwas ganz anderes gewünscht hätte. Tief in meinem Herzen ist da so viel Enttäuschung da, weil aus meiner Sicht es so leicht gewesen wäre, Dinge aufzulösen. Aber eben nur aus meiner Sicht, nicht aus der Sicht meiner Mutter.
Aufzulösen auch aus deiner Sicht am Sterbebett?
Ja, klar.
Dieses, wenn sie reagiert hätte und ihr einfach.
Ja, klar. Also,
darum geht es ja eigentlich.
Genau.
Darum geht es wirklich. Also das auszusprechen, was in ihrem Leben und wahrscheinlich schon in den Leben davor auch von deiner Großmutter, Urgroßmutter, all dieser unausgesprochene Scheiß, einfach reden, eine Etage tiefer gehen, eine.
Genau.
Etage, ja.
Genau. Und ich habe das oft versucht, wie gesagt, ich saß wochenlang an ihrem Sterbebett und kam aber nicht an sie ran. Und irgendwann war ich so verzweifelt, dass ich ihr einen Brief geschrieben habe, habe ich ihr dann gegeben. Dann beim nächsten Mal hat sie gesagt, als ich gegangen bin, sie hat ihn gelesen. Aber das war's. Sonst nichts mehr. Und dann irgendwann habe ich dann so gedacht, okay, ich kann jetzt jeden Besuch, den ich mache, jede Minute, die wir noch haben, kann ich jetzt damit vergeuden, etwas bekommen zu wollen, das meine Mutter nicht geben kann oder will. Oder ich kann die Zeit mit ihr jetzt einfach sein. Ich kann jetzt einfach neben ihr sein, ihre Hand halten, keine Erwartungen mehr haben. Sondern ich kann ihr jetzt das geben, was sie jetzt braucht. Nämlich, dass jemand da ist, der nichts von ihr will, der einfach nur für sie da ist. Punkt. Sonst nicht. Und ich denke, das war auch die richtige Entscheidung, weil so konnte ich das auch besser im Nachgang besser verarbeiten, weil ich eben nicht ich bin mit einem Gefühl von Mitleid. Ich habe ein Gefühl von Mitleid gehabt, weil ich habe wirklich gesehen, was für einen Schmerz meine Mutter in sich hatte. Und du kannst nicht erwarten, dass jemand, der 70 Jahre lang alles wegschließt, auf einmal den Schlüssel wiederfindet. Und vielleicht wollte es wollte meine Mutter auch einfach in den letzten Tagen ihres Lebens oder auch Wochen ihres Lebens die Tür nicht mehr aufmachen, weil sie wusste, da kommt eine Menge hoch und vielleicht wollte sie es einfach so gut sein lassen. So, ist doch gut.
Ja,
ist schon alles okay.
Vielleicht hatte sie die Kraft auch nicht mehr dazu.
Genau.
Und wenn wir etwas so lange wegsperren, dann ist es ja auch, es wird ja immer größer und irgendwie in uns drin. Und da ist ja auch eine Angst vor der Konfrontation. Und auf der anderen Seite kann ich mir auch vorstellen, dass natürlich du als Sohn, hey, ich würde das gerne, dass das für mich auch was auflöst. Und natürlich, man möchte ja auch der anderen Person in Anführungszeichen helfen. Man denkt sich ja, ey, all dieser Schmerz, der da in dir ist, das können wir doch jetzt auflösen. Ich kann dich doch in Frieden gehen lassen. Lass mich dir doch helfen. Das ist ja auch, glaube ich, eine ganz große Motivation, die wir da haben. Aber wer sind schon wir?
Es ist nicht unsere Aufgabe als Kinder, unsere Eltern zu retten. Und ich habe ja auch in den Jahren zuvor immer mal wieder gesagt, Mama, guck mal, zu unterschiedlichen Themen. Ich habe hier eine Lösung für irgendwas. Und sie wollte das nie hören. Sie hat immer gesagt, nein, nein, schon gut. Und dann muss man das auch einfach hinnehmen und sagen, okay, alles klar, das ist jetzt deine Entscheidung und das ist in Ordnung so.
Ja. Coming home. Erzähl doch nochmal ganz kurz. Also viel hast du ja schon erzählt. Den Einstieg des Buches oder die Motivation des Buches auch. Du hast eben gesagt, dass das Leben deiner Mutter für dich, vielleicht nicht für sie, für dich eine Warnung war. Wie ist das mit ins Buch eingeflossen?
Also ich habe ja im Vorwort auch geschrieben, dass ich eigentlich nicht mehr so schnell ein neues Buch schreiben wollte. Das war wirklich meine Intention. Ich weiß, ich sage das jedes Jahr und dann kommt doch wieder ein neues Buch, weil ich eben auch so denke. Ich denke immer in Geschichten. Aber dieses Mal war es wirklich so, weil ich erstmal wieder ein bisschen leben wollte und neue Erfahrungen machen wollte und Neues sehen wollte. Und naja, dann kam eben diese Erfahrung dazu. Und dann habe ich eben so diesen Sterbeprozess begleitet meiner Mutter, alles aufgeschrieben, was ich in den Monaten gedacht, gefühlt habe und habe dann im zweiten Teil des Buches mich gefragt, was macht denn das jetzt mit mir? Also diese neuen Erkenntnisse über mich, die auch Glaubenssätze, die ich durch den Tod meiner Mutter auflösen konnte, von denen ich gar nicht wusste, dass ich sie habe. Ich hatte zum Beispiel ein Riesenthema mit Geld. Und ich wollte nie mich mit Geld beschäftigen. Ich habe immer, wenn das Thema Geld zur Sprache gekommen ist, bin ich teilweise aufgestanden und habe den Raum verlassen. Also wenn Menschen über Investitionen gesprochen haben, über wie sie ihr Geld angelegt haben, so. Das waren alles unbewusste Entscheidungen von mir, die mir gar nicht klar waren. Und dann erst mit dem Tod meiner Mutter habe ich verstanden, dass ich einen Glaubenssatz hatte, Geld und Familie lassen sich nicht verbinden. Du musst dich entscheiden, Geld oder Familie. Geld zerstört die Familie. Weil als Kind hatte ich das abgespeichert. Meine Mutter hat die Familie verlassen, um an der Börse zu arbeiten. Und die Börse steht ja für Finanzen, für Geld, für so. Und das war meine Wahrheit, die ich als Kind abgespeichert hatte. Sei vorsichtig, wenn es ums Geld geht. Geld ist Gefahr. Und das habe ich jahrzehntelang mit mir rumgetragen. Und konnte ich erst auflösen und verstehen, nach dem Tod meiner Mutter, als das für mich irgendwann klar wurde, in der ganzen Trauerverarbeitung. Meiner Partnerin war das schon früh klar. Ja, aber manchmal stehst du im Wald, siehst die Bäume nicht und das ist ja auch so abstrakt. Wie willst du etwas herausfinden, wenn du nicht bewusst weißt, dass da was da ist, was man herausfinden kann? Darüber habe ich geschrieben und habe mich dann gefragt, was ist denn eigentlich meine Bestimmung im Leben? Also worum geht's im Leben? Bin ich überhaupt auf dem richtigen Weg? Ich habe alles auf den Tisch gepackt und habe mich gefragt, okay, was will das Universum mir jetzt sagen? Meine Mutter ist jetzt tot. Ich habe jetzt all diese Gedanken. Ich habe diese neuen Erfahrungen gemacht. Ich habe die neuen Erkenntnisse. Okay, was mache ich jetzt mit all dem? Muss ich jetzt ein neues Leben anfangen? Was macht das mit meiner eigenen Familie? Und habe darüber ein Buch geschrieben. Und habe versucht herauszufinden, wie man seine Bestimmung finden kann. Wie das geht, was das überhaupt ist. Was ist das, wonach wir uns alle sehen? Was ist das, was meine Mutter, ja, gedacht hat, was sie vielleicht sogar gefunden hat, wonach wir alle suchen? Wie kannst du das alles vereinen? Und ja, da habe ich dann im zweiten Teil versucht, mit meinen Mitteln Antworten zu finden und Antworten aufzuschreiben, die man auch auf sich selbst übertragen kann, die eine allgemeine Gültigkeit haben. Ja.
Also die Fragen, die uns wirklich alle interessieren und antreiben und sich, glaube ich, auch immer die Antworten auch immer mal wieder verändern dürfen vielleicht, schwerpunktsmäßig. Ja, aber diese Fragen, ja, was mache ich hier eigentlich gerade und meine Bilanz zu ziehen und gucken, steht da eine schwarze oder eine rote Zahl? Das ist, es kann life-changing sein.
Das kann life-changing sein und vor allem finde ich, dass echte Geschichten, ich kann nur für mich sprechen, mich immer am meisten inspirieren. Also wenn ich mir die Geschichten anderer Menschen angucke, wenn ich Biografien von anderen Menschen lese, bringt mir persönlich das immer viel mehr als jetzt klassische Ratgeber. Deswegen, was ich in dem Buch gemacht habe, ist, ich habe einfach meine Geschichte aufgeschrieben, ich habe meine Gedanken geteilt. Das heißt aber nicht, dass diese Gedanken wahr sein müssen für dich. Für mich sind sie es. Aber such dir das raus, was dir hilft. Andere Sachen kannst du weglassen. Das war mein Ansatz. Und was mir geholfen hat, tatsächlich war, eine ganz brutale Ehrlichkeit zu mir selbst zu haben. Es gibt zum Beispiel, wenn ich das noch sagen darf, es gibt so eine Sache, die ist so richtig eklig. Und zwar, oder eine Eigenschaft. Und zwar ist das Neid. Und ich war nie neidisch, mein Leben lang auf andere. Es war mir immer fremd. Ich habe aber gemerkt, dass je älter ich wurde, dass ich auf einmal dieses Gefühl wieder in mir hatte. Ich war neidisch auf Menschen, die in meiner Bubble erfolgreicher waren als ich. Die jetzt vielleicht auch finanziell betrachtet erfolgreicher waren als ich. Die sich Dinge aufgebaut haben, die dafür gesorgt haben, dass sie einfach mehr Geld haben. So. Und anstatt, dass ich daraus lerne, war ich neidisch auf sie und hatte einen negativen Blick auf sie. Einfach nur, weil sie Dinge anders gemacht haben, als ich sie machen würde. Und durch den Tod meiner Mutter konnte ich verstehen, ich wusste aber nie, dass ich neidisch auf die war. Ich dachte immer so, ja, die sind eh blöd. Aber ich wusste, erst später oder habe erkannt erst später, nee, es geht nicht um die anderen, es geht um mich und um diesen Glaubenssatz, mit dem ich zu kämpfen hatte. Geld gleich Gefahr, Erfolg und also äußeren Erfolg zu haben, zerstört die Familie. Ich war in einem inneren Konflikt die ganze Zeit, ohne es zu wissen. Und das konnte ich auflösen. Und ich glaube, dass viele von uns solche Themen haben.
Absolutely. Und auch was du gesagt hast, Ehrlichkeit. Und deswegen finde ich auch echte Geschichten, auch wie du, so inspirierend. Auch wenn es nicht meine Geschichte ist, aber kann ich so viel für mich da mitnehmen, weil wenn jemand ehrlich ist in seiner echten Geschichte, dann spricht das einen Teil von mir an, den ich manchmal in mir wegschließe, nämlich wie jetzt zum Beispiel der Neid vielleicht, ja. Mhm. Weil es wahnsinnig schwierig ist, jeden Tag gnadenlos ehrlich zu sein mit sich selbst, ja, weil einfach, ja, oft gar nicht der Raum dafür ist oder es überlagert ist eben von dem, wie wir es halt immer so machen, ja.
Und weil es kein schönes Gefühl ist.
Weil es kein schönes Gefühl ist, genau. Und da kommt jemand und sagt, ey, du bist auch damit nicht alleine, ne? Weil das ist ja auch so eine Ausgrenzung. Also wir sind oft nicht ehrlich zu uns, weil wir uns schützen wollen vor Schmerz, aber auch eben vor Ausgrenzung. Und dann kommt dann jemand und sagt, ey, bei mir ist es so. Und das ist immer eine Einladung, zu sagen, ey, ja, ey, ganz ehrlich, bei mir, ich weiß doch, bei mir ist es doch auch so. Und jetzt gucke ich da auch mal hin. Ja.
Absolutely.
Coming home. Überall am Start. Ich verlinke es überall. Und Leute, wir wissen alle, was wir diesen Sommer lesen. Ich nehme es auch mit nach Frankreich. Und Lars, danke. Danke für deine Zeit, für deine Worte, für wie immer das mehr als schöne Gespräch. Coming home.
Danke dir, Sarah.
Und Lars und ich wünschen dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, Abend, wo auch immer du gerade bist. Ciao.
Ciao.